Schweinerei!
Wollen wir nicht anstoßen?
Achso, wir laufen schon, ja.
Wir laufen schon, mir läuft's also, auch schon.
Prost.
Prost.
Klang wie zwei Steine.
Wenn wir hier Feuersteine aneinander stoßen, dann passt das ja auch zum Album. So von wegen.
Aber es war frisches, alkoholfreies Bier. Es ist alkoholfreies Weizen. Ich hoffe, das erkennt man.
Am Klang natürlich.
Am Klang, hat man gehört, ja. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer Lieblings-Podcast-Sendung Plattnerei. Mir gegenüber sitzt wie immer kein Morgen mehr und mein Name ist Pint Eastwood.
Hallo!
Ja, so, wir sind mal wieder zusammengekommen, nachdem wir uns wie lange nicht gesehen haben?
2 Tage.
Ah, ja, krass. Aber wir haben ja vor 3 Tagen...
Zwei Tage.
Mir steigt das alkoholfreie Weizen zu Kopf. Da haben wir explizit extra auch nicht über den Podcast gesprochen, sobald ich mich erinnere, sondern nur über Weiber.
Ganz genau. Das zweitwichtigste Thema.
Genau. Weiber und Musik, das ist meine Passion. Wie geht's dir denn so?
Gut. Es war ein Auf und Ab.
Ja.
Sowohl was diese Folge anbelangt, als auch tatsächlich von meiner Stimmung. Aber gerade ist sie gut und ich hab Bock.
Das ist doch schön.
Hast du auch Bock?
Ich hab immer Bock. Ja. Wir befinden uns heute ja... was?
Kurze Frage, wollen wir erst den üblichen Kleideradatsch machen und dann aufs Album oder willst du erst kurz über das Album sprechen und dann den üblichen Kleideradatsch und dann?
Wir machen den üblichen Kleideradatsch. Ich habe sowieso tatsächlich vor 1 oder 2 Tagen erst gedacht, das Wort Kleideradatsch müsste man viel öfter benutzen.
Und wir haben die Folge nicht mit dem Zitat eingeleitet. Auch das wollten wir mal wieder machen.
Ja.
Leute, ihr merkt, wir sind strukturierter denn je.
Also wir zitieren wir die ersten Zeilen vom Album.
Wenn du das möchtest, oder halt auch einfach nur ein Zitat aus dem Album.
Nein, ich finde, wir nehmen die ersten Zeilen.
Weil das total das Album beschreibt.
Absolut. Empires rise, empires fall, Atlantean tombs, imperial halls. History's volumes have but one page. Ever westward, the course of empire takes its eternal way. Das ist im Prinzip der ganze Text vom Intro-Song, vom ersten Song. Und ja, letztendlich bringt das auf den Punkt, was auf dem ganzen Album breit aufgedröselt wird. Können wir uns darauf einigen?
Können wir.
D'accordion, wie der Franzose sagt.
Alles gut, ich muss nur mal kurz gucken, ob hier wirklich auch aufnimmt. Ja.
Ja. Also, Reiche steigen auf, Reiche fallen. Die Bände der Geschichte haben mehr als nur eine Seite. Weißt du Bescheid?
Ganz genau.
Um das jetzt mal so
auf einen
kleinen Nenner zusammen zu dröseln. Zu rollen.
Richtig. Und darum soll es heute gehen. Vorher aber der Kleideradatsch. Dein Höhepunkt der Woche.
Mein Höhepunkt der Woche. Oh, scheiße. Und ich hatte noch mir vorgenommen, was vorzubereiten, was ich erzählen kann als Höhepunkt der Woche. Ich weiß es nicht. Was war denn deiner?
Den einen habe ich dir vorhin erzählt, ist aber off-topic hier und die anderen beiden hat mit meiner Kunst zu tun. Ich habe eine Zeichnung gemacht, die ich ganz gut fand, nachdem ich ja ewig nicht gezeichnet hatte, weil ich einfach so ein richtig tolles Tief hatte.
Stimmt, 1 Monat nicht, ne?
1 Monat, fast auf den Tag genau. Und dann habe ich einen Auftrag heute just reinbekommen für ein CD-Cover.
Na, guck mal.
Und
bei einer namhaften Band?
Nein, noch nicht, aber einer guten Band. Also von dem Sänger mit seinem Solo-Projekt von einer namhaften Band von Konzept Insomnia.
Sagt mir nichts, aber siehst du, wie meine Augenlid zittert?
Ich sehe es. Ist nicht gesund, oder?
Na, wahrscheinlich ist es psychosomatisch.
Okay. Habe ich eben namhaft gesagt? Das ist vielleicht übertrieben. Ich weiß, also sie ist nicht so groß, aber sie sind gut. Und ich bin stolz, dass ich ihr neuestes Album illustriert habe.
Wie viele Mitglieder hat denn die Band?
4.
Das ist wirklich nicht so groß.
Ja.
Schön. Also läuft bei dir.
Ja.
Business läuft, Cashflow.
Kann ich auch im nächsten Monat die Miete bezahlen?
Reiß nicht ab. Du wohnst jetzt alleine, ne?
Ich wohne jetzt alleine, genau.
Und wir haben ja uns schon drauf geeinigt, das freie Zimmer wird jetzt der Sex-Dungeon, der Plattnerei Sex-Dungeon. Wo die ganzen Fangirls dann gebonert werden.
Schrägstrich, Gym. Weil da kommen jetzt die Sportgeräte rein, die vorher im Schlafzimmer standen.
Natürlich, für die Boss-Transformation. Lirum Larum.
Ohrwurm drauf. Der Woche?
Mein Ohrwurm der Woche, den hast du tatsächlich vorhin schon gehört. Ain't My Girlfriend von Too Short. Ich empfehle allen da draußen, sich das Musikvideo anzugucken. Too Short und 4 oder 5 Features mit dem großartigen Song Ain't My Girlfriend.
Ich habe es auch gerade gesehen und war witzig.
Ne? Es ist große Kunst. Der Song und auch das Video auf jeden Fall. Und dein Ohrwurm der Woche?
Wheel of Time von Blind Guardian. Ich habe mir nach Ewigkeiten mal wieder das Album, oh Gott, At the Edge of Time oder nur Edge of Time angehört. Und wenn man dieses Album durchsteht, muss ich immer so sagen, dann wird man mit diesem Song belohnt, weil der ist wirklich großartig, recht komplex und im Vergleich zu den anderen Songs auf dem Album auch wirklich gut.
Ich mag ja auch komplexe Songs.
Ja, da wird es ja heute auch drum gehen, aber und ich mag auch Blind Guardian sehr, allerdings ja, die neueren Sachen nicht so und der Song ist aber gewaltig.
Okay. Ist ein Brocken, ja?
ist ein Brett.
Ich möchte das Wort Brocken öfter benutzen. Ist ein Brocken.
Ist ein Brocken.
Gut. Ja.
Gut, dann zum Album oder was?
Zum Album. Atlantean Codex, The Course of Empire. Ich habe es ja eben schon angekündigt mit diesem Zitat. Das dritte Album von Atlantean Codex aus Deutschland erschien am 13. September 2019 auf, ja, ich möchte fast sagen, meinem Lieblingslabel Warn Records. Auf jeden Fall ist es das Label, das mir immer am meisten Geld abknüpft, jedes Jahr wieder aufs Neue. Aber weil sie halt auch einfach Qualität liefern. Ja, das hier ist mein Metal-Album des Jahres 2019. Ja, und an dieser Stelle Ehre geht raus an Krugi und Sven von Warn Records. Ja, Atlantean Codex. Kanntest du die Band denn schon, bevor ich sie dir ans Herz gelegt habe?
Ich kannte die Band vorher und ich habe ja vorhin gesagt, das war ein Auf und Ab mit den Emotionen, auch betreffend dieses Albums. Vorneweg, ich find's jetzt nicht so doll. Das schon mal, das weißt du auch schon, das wissen eigentlich auch alle, die mich kennen. Ja.
Raus.
Aber es wird heute kein unreflektierter Rant hier, sondern ich habe dieses Album jetzt 25 Mal mindestens gehört. Und für ein Album, was mir eigentlich nicht gefällt, ist das eine Menge Lebenszeit. Und ich habe wirklich versucht, mich darauf einzulassen. Ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe mich sehr mit beschäftigt. Das heißt, alles, was ich heute sage, entspringt einem doch wirklich vielen Hören. Und dieses Album fordert den Hörer ja auch, das kann man schon mal sagen. Entsprechend, ich werde hin und wieder ein bisschen meckern, aber ich hoffe einigermaßen sachlich und differenziert. Ich kannte die Band, sie wurde mir bereits 2-mal empfohlen. Hat mich damals nicht gecatcht. Ich glaube, du warst der Dritte, der mich dann nochmal da in die Richtung gestoßen hat. Habe ich ja schon einen halben Nervenzusammenbruch bekommen.
Aber die Empfehlung vorher, war da dieses Album schon draußen oder war das noch die Alben davor?
Nee, es ging um dieses Album
hast
hier.
Hast du die Alben davor überhaupt gehört?
The White Goddess habe ich mir einmal angehört.
Auch großartig.
Kann ich jetzt nach einem Mal hören nicht
großartiges
sagen. Großartiges
Album.
Ich wollte nur mal wissen, ob es dolle anders klingt. Ja, und ja, sie tragen die Fackel von Manowar weiter und die frühen Bathory und bla bla bla. Ja, wie auch immer, jedenfalls hat es mich damals nicht gecatcht und heute nur bedingt. Aber das werden wir im Laufe dieser Folge klären.
Okidoki. Ja. Du bist ja hier der Kunstbeauftragte, also erzähl doch erstmal was zum Cover. Hast du dir bestimmt was aufgeschrieben in deiner Kladde?
Das habe ich. Das Cover hat Marius Lewandowski gemalt. Und nein, nicht der Fußballer. Das Cover trägt den Titel Armia. Und ja, Marius Lewandowski ist ein polnischer Maler. Und der hat mit Sicherheit auch schon Bilder von Jacek Beksiński gesehen. Den kennen in der Metal-Szene viele Menschen. Beksiński haben viele Leute schon gesehen, glaube ich. Ist mein persönlicher Lieblingsmaler. Und entsprechend finde ich die Werke von Marius Lewandowski. Oder wird das Marius ausgesprochen?
Ich hätte Marius gesagt, aber wer weiß. Auf Deutsch Marius.
Jedenfalls tolle Sachen. Dieses Cover jetzt finde ich ein bisschen matschig, muss ich sagen. Das ist mein persönlicher Geschmack. Es erinnert mich an William Turner, einen britischen Landschaftsmaler aus dem 19. Jahrhundert.
Stiefelriemen Bill?
Bitte was?
Was sehen wir denn auf dem Cover hier?
Du hast es vor der Nase. Jetzt habe ich es vor der Nase. Man sieht einen Horizont, einen güldenen, leuchtenden Meereshorizont und dann eine sehr große Wolkenfront, eine dunkle, ganz oben, ich möchte behaupten, die Sonne, die durchscheint. Und in der Mitte des Bildes aus dieser Wolkenfront ja, hervorreitend Männern auf, oder doch, ich nehme mal an, das sind Männer auf Pferden mit erhobenen Bannern, so wie, ja, wie eine Fata Morgana, wie so eine Epiphanie. An sich, also es ist ein schönes Bild. Ich hätte mir mehr Details gewünscht, aber das ist eine persönliche Sache. Und ich würde es jetzt so deuten, als man sieht da die Herrscher vergangener Imperien.
Ja, ne?
Könnte man so sehen, oder?
Würde jedenfalls Sinn ergeben, angesichts des Inhalts dieses Albums.
Ja.
Also einigen wir uns darauf, so wird es sein, so ist es gedacht und so ist es.
Und Jan, also wie gesagt, Lewandowski, der hat auch viel anderes schon illustriert, der ist bekannt. Aber worauf ich vor allem hinaus will, und eigentlich ist das ja direkte Konkurrenz zu mir, das sind die Inlay-Zeichnungen, die ja. Illustrationen im Booklet von Ben Harf, auf Facebook auch Codex Barbaricus. Der hat auch schon das Cover für Beltets, Exiled, Punished, Rejected gemacht.
Ach so.
Auch ein geiles Album.
Das hast du mir empfohlen, ich habe es auch noch nicht gehört.
Ja, mach das mal.
Okay.
Und danach kannst du auch noch das Buch lesen, was die beeinflusst hat dazu, nämlich von Wayne Barlow. Wie auch immer, ich schweife ab. Ganz wunderbare Illustration, so wie in illuminierten Handschriften. Also ganz toll. Das allein deswegen schon... Also das Booklet an sich ist ein Kunstwerk.
Also es gibt von diesem Album hier, muss man sagen, auch noch so eine, wie nennt die sich, Lavish Edition oder so? Ernie hat die.
Das ja, das habe ich gesehen, das Video. Das ist Wahnsinn.
Unfassbar, oder?
War das so krokodilartig außen? Oder
ja, das war so eine große Box. Und dann ist das mit so einem Krokodilleder-Imitat-Überzug irgendwie und so. Und halt die ganzen Zeichnungen und Bilder da natürlich im Großformat. Ich habe keine Ahnung, was gekostet hat. Als ich das gesehen habe, gab es das schon längst nicht mehr.
Ja.
Aber ist natürlich ein Traum.
Also wunderschöne Illustration. Und ihr wisst Bescheid, wenn ihr mal Illustrationen für eine CD braucht, dann fragt mich. Ja. Wenn ich keine Zeit habe, dann könnt ihr euch bei Ben Harf melden.
Ansonsten einfach mal googeln, ne? Kein Morgen mehr oder auf Instagram, ihr wisst Bescheid.
Schluss, Facebook. Schluss, jetzt hier keine Werbung.
Tinder auch?
Nein.
Ach so. Okay. Ja, also, erster Track, The Alpha and the Occident. Rising from Atlantean Tombs. Man muss dazu sagen, jeder Song hat so eine Art Untertitel auf dem Album.
Ja.
Der erste Track, den Text habe ich ja schon komplett vorgelesen im Prinzip. Gewidmet an Mark Shelton, den verstorbenen Sänger von Manila Road, die auch großartigen Epic Metal gemacht haben. Vor allem deren Album Crystal Logic.
Großartig.
Oder? Ich kann es immer wieder nur empfehlen. Großartiges Epic Metal Album. Ja, es geht auf jeden Fall gleich hier schön dick, es wird dick aufgetragen, nicht an Pathos und Dramatik und Epik gespart, schön langsam, schleppend, bombastisch, mit einem gesprochenen Intro. Hier muss ich sagen, ich verstehe aber halt leider nichts. Oder ich verstehe es nicht wirklich.
Achtung, warte, ich habe es dann irgendwann gecheckt. Jetzt muss ich kurz blättern, es steht nämlich im Booklet, der Text ist sogar selber von Ben Harf. Na, oh, jetzt finde ich es nicht.
Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um 12 Minuten.
O rastloser Volk der Asche, ehe sie fällt in die Schatten der zerbrochenen Welt. Sie weht hinfort zum Rand der großen Nacht, dorthin tragt ein Licht zur Wacht.
Ja, siehste, ist doch schön.
Übrigens, kann ich kurz was einwerfen, ich es vergesse. Du hast mir mehrfach gesagt, du magst Doom nicht sonderlich.
Und jetzt willst du mir erzählen, dass dieses Album... Doom-Metal wäre?
Nein, aber es ist dolle Doomig. Es ist schleppend, es ist zäh.
Ja, und trotzdem ist es wunderschön und großartig und überragend. Ich habe mir auch natürlich, weil die immer auch bei Doom-Metal mit rein kategorisiert werden. Ja, für mich ist es Heavy-Metal. Epischer Heavy-Metal mit Doom-Elementen, dann meinetwegen, ja.
Okay, ich wollte.
Das Album ist schleppend, aber es ist halt auch einfach bombastisch und mit dem ganzen Pathos und so weiter, passt es schon.
Ja, ich wollte dich auch nur ein bisschen ärgern.
Ich muss umblättern.
Kann ich noch?
Ich habe das erste Mal mir da was ausgedruckt.
Oh mein Gott. Ich weiß, ich habe schon so viel gesagt, aber ich würde gerne noch ganz kurz was loswerden zum Albumtitel.
Wir haben Zeit.
The Curse of Empire, also der Kurs des Imperiums.
The Curse of Empire.
Ja, nicht The Curse.
Ja.
Der Fluch, Entschuldigung. Mhm. Ursprünglich wollte die Band ein Gemälde von Thomas Cole nehmen aus seinem fünfteiligen Bilderzyklus, der den gleichen Titel trägt, 1836 fertiggestellt. Thomas Cole war ein US-amerikanischer Maler und er hat fünf großformatige Ölgemälde gemalt, die sich mit der Entwicklung einer Zivilisation von ja der Barbarei, also von ihrem Ursprung bis dann zu ihrer über ihre Blütephase bis hin zu ihrem Untergang beschäftigt. Immer mehr oder weniger dieselbe Landschaft, das erkennt man an einem Fluss und so einer Felsen, so einer Bergkuppe, würde ich sagen. So eine Klippe halt. Mhm. Und ja, da sieht man eben verschiedene Stadien dieser Zivilisation. Und ursprünglich wollte die Band laut dem Wikipedia-Artikel eins dieser Gemälde verwenden, haben es dann aber doch nicht gemacht, weil es eben ja nur ein Bild aus diesem ganzen Zyklus gewesen wäre und weil wohl auch, oh Gott, Candlemass, glaube ich, einige dieser Bilder schon verwendet hatten oder sogar alle. Da bin ich jetzt nicht...
Ja, die haben auf jeden Fall was davon verwendet. Wie viel, weiß ich nicht, aber darauf erstmal Salz, Lakritz.
Ja, wollte ich nur sagen, weil das sind tolle Gemälde und ich hier der Kunstbeauftragte bin.
So ist das nämlich. Also angucken. Wisst ihr Bescheid. Ja. Also wie gesagt, Intro umreißt schon mal eigentlich das Konzept des Albums und auch was du gerade jetzt erzählt hast, das ist ja im Prinzip die Essenz von dem ganzen Album. Es geht um ja das Aufstreben und Aufbauen von Imperien und Gesellschaften und Zivilisationen und deren Untergang letztendlich.
Ja.
Ne? Kommen wir doch direkt zu Track Nummer 2. People of the Moon, Dawn of Creation.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, weil ich ja viel meckern werde heute noch, dass der Opener wirklich gut ist. Der fetzt, der macht Spaß. Also das wirklich, ja, da habe ich nichts zu meckern.
Meinst du, redest du jetzt noch vom Intro oder von...
Na richtig, vom ersten Song, der ist ja...
Das People of the Moon.
Nee, The Alpha and the Occident.
Ja. Ja, ja, ja.
Vor allem der sehr fließende Übergang dann zu People of the Moon.
Ja.
Ist einfach gut.
Also, du bist ja hier auch der Fantasy-Beauftragte.
Ja, leider kann ich diesmal nicht so viel beitragen. Ich habe noch nie was von Robert E. Howard gelesen.
Ich auch nicht. Aber Robert E. Howard ist ein amerikanischer Fantasy-Autor und der hat wohl diese Bran McMorn-Geschichten geschrieben, auf die sich letztendlich dieses Lied wohl bezieht und in denen es um eine europäische Urbevölkerung geht. Ja. Im Prinzip, oder um zu konkretisieren, bezieht sich der Song oder kommt der Text größtenteils aus dem Gedicht Man of the Shadows, das eben aus diesem Geschichtszyklus oder aus diesen Geschichten von Robert E. Howard stammt. Und in dem Gedicht geht es halt um eine europäische steinzeitliche Urbevölkerung, die er die Pikten nennt, wobei ich immer dachte, Pikten wäre sowieso ein Fach. Terminus für irgendeinen Volksstamm oder
in Schottland, also ja. In der Region des heutigen Schottlands.
Ja, und er schreibt ihnen halt den Bau von Stonehenge zu und wie sie dann von den Kelten später aus Schottland und Wales oder in die Berge verdrängt wurden. Ja, letztendlich geht es darum, wie alte ursprüngliche Bevölkerungen und Zivilisationen von was Neuem verdrängt werden, aber gleichzeitig eben in der Mythologie und Geschichten und Erzählungen und Erinnerungen sozusagen weiterleben.
Ja.
Punkt.
Und also allgemein wirklich auch dieser Aufstieg und Niedergang dieser Zivilisation, hast du das eben gesagt?
Ich habe es auf jeden Fall heute schon gesagt.
Was ja,
ich
jetzt
gerade eben gesagt habe, weiß ich nicht mehr.
Gut. Ich hab dir zugehört. Ich habe nur noch mal ganz kurz meine Notizen
Ich habe auch ADS. Ist kein Problem.
Ich habe kein ADS.
Ach so.
Jedenfalls nicht diagnostiziert. Aber es beschreibt schon den Albumtitel oder es greift dieses Albumthema auf.
Ja. Auf jeden Fall. Nach 2 Minuten gibt es ein sehr fetziges Gitarrensolo.
Ja.
Man muss dazu sagen, die Band hat ja kurz bevor das Album fertig war, sich von ihrem langjährigen Gitarristen aus gesundheitlichen Gründen getrennt, eine neue Gitarristin eingestellt. die auf diesem Album aber wohl letztendlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nur ein Solo eingespielt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es dieses ist, aber auf jeden Fall ist es ein sehr geiles, fetziges Gitarrensolo. Und ja, mir macht der Song einfach unfassbar Spaß. Es ist ein geiler Opener und für mich auch so einer der, ja, eins der drei Highlights auf dem Album.
Okay. Ich finde den Einstieg fett, absolut. Und allgemein, also jetzt zu allen Songs, musikalisch kann man den Jungs und dann jetzt auch der Frau nichts vorwerfen. Ist wirklich episch, da sind tolle Melodien drin, das Ding hat zeitweise eine erhabene Größe, also die Meinung hatte ich auch vor 15 Mal hören noch nicht, jetzt erst nach dem 25. Mal so ungefähr. Aber mir sind die Songs teilweise zu lang. Und zwar nicht wegen einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne, sondern ich finde, die sind teilweise, wären sie schon früher auserzählt oder man könnte es wirklich kürzen, ohne dass es dem Song Abbruch täte. Ich finde, es wiederholt sich teilweise zu viel, auch bei dem.
Er geht 9 Minuten, muss ja, ich dazu sagen.
Geht 9 Minuten, ist sehr schleppend. Und irgendwann nervt mich dieses, das ist auch wieder Geschmackssache, ich weiß, aber dieses Holy, Holy, es haben viel, viele Songs haben die Tendenz, dass der Refrain langsamer ist als die Strophen und ähnlich sind. Finde ich jedenfalls. Okay. Und gerade bei dem Song ist mir das irgendwie alles so ein bisschen zu langsam.
Na gut.
Unabhängig davon, dass alle Songs mit Tempo sind, aber.
Ja, es ist ja sowieso auch so konzipiert, das Album, dass jeder Track alleine für sich steht und für sich funktioniert, aber auf der anderen Seite man es eben auch als ein Gesamtwerk betrachten und dementsprechend am Stück durchhören soll oder durchhören können soll. Dass es halt schon einheitlich ist, ne?
Ja.
Und nicht so zusammengewürfelt wirkt.
Und ich würde an der Stelle dann auch noch ganz kurz was zum Sänger sagen wollen. Da bin ich auch mit dem größten Gemeckere durch. Markus Becker. Ich komme mit der Stimme nicht klar. Also die Klangfarbe finde ich völlig in Ordnung. Ist für mich irgendwo zwischen Hammerfall, Joachim Kahns und Fabio Leone von Rhapsody of Fire inzwischen. Aber bei schnelleren Songs, glaube ich, in so typischem Epic Metal würde das funktionieren. Aber wenn er jetzt versucht, in diesen Songs Sachen so lang zu ziehen, er hat nicht die Kraft in der Stimme. Mir ist die Stimme zu dünn. Und ich finde auch, dass manchmal ja die Töne nicht so richtig getroffen werden oder es klingt so gewollt, so, er versucht kraftvoll zu singen, aber er packt's nicht. Die Musik ist einfach irgendwie epischer, als seine Stimme das transportieren kann und das stört, finde ich.
Okay.
Was ich aber gut finde, um auch mal was Positives zu sagen, anders als zum Beispiel bei Blind Guardian, verdoppeln sie seine Stimme nicht. Also es hast ja manchmal so, dass eine Stimme stärker gemacht wird, in denen dann eben 2, 3 Gesangsspuren von derselben Stimme übereinander gelegt werden. Das machen Blind Guardian relativ oft, finde ich. Wenn sie nicht sogar alle zusammen singen. Das wird hier nicht gemacht. Also seine Stimme steht schon alleine. Das finde ich ehrlich. Aber für mich ist das irgendwie an vielen Stellen wirklich regelrecht störend.
Na gut. Ist ja okay. Darf ja jeder seine Meinung haben, ne?
Ne, ich sehe schon, du wirst mich am Ende der Folge zusammenschlagen.
Ich glaube nicht. Gut. Möchtest du zu dem Song noch was sagen?
Nein, reicht jetzt.
Dann kommen wir zum dritten. Lion of Chaldea. The Hero's Journey. Da hast du mir vorher großspurig angekündigt.
Scheiße.
Den wirst du etwas, ich blättere nochmal um, weil wir sind hier ja analog. Den wirst du etwas konkreter vorbereiten, etwas ausgiebiger bearbeiten.
Ach, hätte ich mal Small nicht so weit aufgerissen. Also erstmal musikalisch vielleicht. Wir wollten es eigentlich mal so machen, immer erst Musik des Songs und dann Inhalt.
Dann mach.
Ich finde es ein guter Song, gefällt mir.
Das ist absolut.
Das ist sogar der Song, finde ich, mit dem meisten Ohrwurmpotenzial.
Ich habe mir hier, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich habe mir hier aufgeschrieben Ohrwurm.
Ja, ich sehe es.
Mit Ausrufezeichen.
Und der hat sich verschrieben.
Gar nicht wahr. Nein, habe ich nicht. Ich neige nur dazu, Groß- und Kleinbuchstaben willkürlich zu mischen. Und mit dem kleinen R sah es scheiße aus, also habe ich es mal mit dem großen R nachgeschrieben.
Okay.
So, dann erzähl doch mal was hier zur Musik von dem Song.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ein Mid-Tempo-Song. Ich habe mir tatsächlich bei dem Song überhaupt nichts zur Musikstruktur aufgeschrieben. Hört euch doch einfach an, Leute. Nee, es ist wieder ein Mid-Tempo-Song. Er ist kraftvoll.
Er ist erhaben.
Von mir aus ist er auch erhaben. Sag du mal was zur Musik. Ich habe hier wirklich keine...
Ich habe mir aufgeschrieben, er ist musikalisch erhaben. Bombastisch und eingängig. Also es ist der eingängigste Song wahrscheinlich.
Ja.
Ist ja sowieso die Sache, wie eingängig kann ein Song sein, der irgendwie 10, 12 Minuten geht, ne? Da kann man, glaube ich, meistens eh nur so bestimmte Fragmente beibehalten,
ja,
im Kopf behalten. Ich merke das auch bei diesem Album immer wieder, wenn ich das höre, dass ich gedanklich abschweife während des Songs, aber dann es sind immer wieder dieselben Stellen im Song, wo ich dann auch mal so ein, zwei Songzeilen auf Anhieb weiß, also ja, und es sind immer die gleichen Stellen. Selbst wenn ich vorher vielleicht 5 Minuten gar nicht drauf geachtet habe, was ja eigentlich gerade sich abspielt. So. Ja. Also.
Er geht vor allem auch nur 6 Minuten 45, was ja in dem Fall schon relativ kurz ist.
Ja.
Und ich will jetzt hier nicht nur Markus Becker bashen, aber dadurch, dass die einzelnen Worte kürzer gesungen werden, er zieht sie nicht in die Länge, kommt seine Stimme dadurch besser. Ich finde, das passt einfach besser. Es gibt Leute wie Eric Adams oder wie Glenn Danzig, die können ein Wort lange aussingen, den Ton halten. Und das macht ihre Stimme mit und klingt gut. Und ich finde, das ist hier halt einfach nicht der Fall. Und in dem Song aber singt er die einzelnen
Worte
oder Wörter. Ich verwechsel immer den Unterschied. Worte. Nicht so lang.
Aber ich muss ja auch mal jetzt also dazu sagen, ich finde jetzt nicht, dass Glenn Danzig stimmlich mehr variiert als er.
Na, nicht die Tonlagen, das stimmt schon.
Also ich finde, Glenn Danzigs Stimme klingt eigentlich immer gleich. Was ja nicht schlimm ist, grundsätzlich, aber weil du das hier immer so beanstandest, immer die gleiche Tonlage und Pipapo und so weiter, finde ich bei Glenn Danzig aber absolut auch.
Ich bin halt auch echt subjektiv und befangen, deswegen werden wir, also da müsste man mal mit jemandem sprechen, der wirklich Ahnung von Noten und Musik hat. Ich jetzt Halbwissen und irgendeine Meinung verbreite, die ich nicht unterlegen kann.
Na
komm,
gut.
Weiter.
So, dann erzähl doch mal was zum textlichen Inhalt dieses Songs.
Also, auf Wikipedia steht, und da sind ja immer Quellenangaben aus dem Interview, es ginge um das äthiopische Henoch-Buch. Und dazu kann ich auch gleich was sagen, aber
das hab ich mir gedacht.
Ich habe dann, weil ich einfach dann irgendwann doch, ich habe es so oft gehört und dabei dann ein bisschen rumrecherchiert, rausgefunden, das ist von Mark Valentine aus dem Buch Secret Europe eine Kurzgeschichte gibt, die auch den Titel Lion of Chaldea oder Chaldea trägt. So, und da denke ich mir natürlich, das kommen wir später noch, weil Mark Valentine wird nochmal Thema sein,
ja,
dass diese Geschichte auch diesen Song beeinflusst hat.
Mit Sicherheit.
Entsprechend weiß ich, aber ich habe die Geschichte nicht gelesen, weiß ich jetzt nicht, was daran abgeht.
Das ist richtig, geht mir genauso. Ich habe auch von Mark Valentine noch nie was gelesen, aber auch noch nie was von dem gehört, bevor ich eben mich mit diesem Album hier beschäftigt habe. Aber gut, bitte, erzähl weiter.
Ja. Also angeblich äthiopisches Henoch-Buch. Das handelt von der Entstehung der ersten Zivilisation. Das würde hier wieder wunderbar passen. Und textlich, ja, absolut sind wir in der Bibel. Es fängt gleich an mit As Sons of Adonai. Adonai ist einer der Umschreibungen für den Namen Gottes, weil Jehova wurde ja nicht gesagt. Und dann sind hier immer wieder Anspielungen auf den Garten Eden. Das hat man natürlich schon mal mit den flammenden Schwertern, die den Garten Eden bewachen.
Mhm.
Weil hier steht in einem Vers, as tall as a mountain, there is a tree and knowledge grows with every leaf in a valley surrounded by fire. Also ich nehme an, das hat biblische Bezüge, vielleicht eben wirklich das äthiopische Henoch-Buch.
Wobei ich ja bei dem Baum, muss ich ja immer an Yggdrasil denken, auch wenn da jetzt wahrscheinlich in diesem Fall wirklich kein Zusammenhang besteht, aber daran denke ich halt.
Nicht unbedingt. Ganz viele mesopotamische oder sumerische Geschichten aus der Mythologie spiegeln sich absolut krass wieder in der nordischen Mythologie. Ich glaube, ich habe das schon mal angesprochen. Es gibt auch Theorien, dass die alten Norweger oder germanische Stämme Kontakt hatten, eventuell, dass auch die Runen davon beeinflusst wurden.
Mhm.
Also das ältere Futhark. Habe ich vor einer Weile mal einen Artikel gelesen. Also auch einen seriösen Artikel. Kann schon sein, dass vielleicht auch Yggdrasil gemeint ist.
War nur eine Idee von, oder das ist nur das Gefühl, das ich habe, wenn ich diesen Song höre oder die Stelle eben, ne? Ja.
Jedenfalls befinden wir uns hier auch inhaltlich in Mesopotamien. Also Karsak ist zum Beispiel der sumerische Berg Hursak. Und Eridu ist die älteste sumerische Stadt in Südmesopotamien. Und ja, was ich nicht rausbekommen habe, ist, was der Lion of Chaldea eigentlich sein soll. Der chaldäische Löwe. Die Chaldeer waren semitisches Volk in Südmesopotamien im 1. Jahrhundert vor Christus. Das steht hier, das weiß ich nicht auswendig. Und es gibt den asiatischen Löwen, oder es gab ihn, also es gibt ihn noch, aber er ist fast ausgestorben und der lebt dort in dieser Region. Und die Babylonier und auch Sumerer, die haben also ganz viel in ihrer Symbolik mit dem Löwen zu tun. Das ist ein uraltes babylonisches Symbol. Und ja, auch Ishtar oder Inanna, die sumerische Göttin, da war das deren Symbol. Also der taucht da immer wieder auf. Mhm. Und in dem Fall klingt es für mich, dass es irgendein Held sein soll, der Löwe aus Chaldea genannt wird.
Naheliegend. Also ich habe null Ahnung, aber ich hätte das einfach gefühlsmäßig auch so interpretiert. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass der gute Herr, wie heißt er, Trummer? Manuel Trummer, der ja die ganzen Texte schreibt, der ist halt auch einfach
Doktor.
Der ist halt, der, ja, und der weiß halt einfach.
Der lehrt vergleichende Kulturwissenschaft an der Uni Regensburg, also.
Weißt du Bescheid? Ja. Der kennt sich aus mit Geschichte, Religion, Kulturen, Zivilisationsgeschichte, Mythologie und allem Zip und Zap. Deswegen ist das sehr verkopft.
Jetzt hast auch du es verwendet, das Wort.
So, also, ja. Aber absoluter Ohrwurm. Geiler Song. Ja. Dein Lieblingssong?
Naja, ich würde nicht sagen Lieblingssong. Ich habe auf dem Album keinen Lieblingssong. Dazu bin ich diesem Album nicht wohlwollend genug zugetan. Aber ja.
Ich hätte es jetzt erwartet, dass du sagst, das
ist dein Lieblingssong. Es ist
aber okay.
Zusammen mit einem anderen Song einer der beiden, die mir am besten gefallen von ihrer Struktur her und der Musik. Und auch die Stimme von Markus Becker ist an vielen Stellen durchaus gut. Und also ich will jetzt hier nicht nur meckern. Es gibt immer wieder Stellen, die ich wirklich schön finde, wie er singt. Ich finde eben nur, er müsste schneller singen und nicht versuchen, so auf episch zu machen. Aber also das Ding ist in sich ein super Song.
Schön. Kommen wir zum vierten. Chariot Descending from Zagros.
Der ist viel zu lang, ja. Muss ich gleich mal sagen.
Also ich muss ehrlich zugeben, bei dem Song, ich bin am Anfang immer so versucht, ihn zu skippen, weil ich das Intro nicht mag. Ich mag irgendwie.
Das ist so doomig.
Ja, das ist mir zu doomig, ne? So, ja, düster, schleppend, doomig halt. Aber wenn ich es dann weiterlaufen lasse, dann stelle ich wieder fest, doch, geiler Song.
Die Verse sind, oder die Strophen, die sind relativ schnell gespielt.
Ja.
Das ist immer schlimm. Dann
wird das Tempo wieder rausgenommen, wenn der Refrain kommt.
Genau, was ich vorhin schon mal angekreidet habe. Und wenn jetzt hier niemand spricht und ich so die Lyrics lese, dann kriege ich auch sofort die Melodie im Kopf. Das ist das Gute, wenn man sich so ein Album so oft anhört. Ich muss jetzt mal kurz lesen. Ja, doch, ist da. Finde ich, ist auch durchaus eingängig.
Ja.
Dieses Abbremsen im Refrain, das nervt mich halt ein bisschen.
Das muss ich sagen, das gefällt mir auch nicht. Aber ansonsten finde ich den Song sehr cool. Also ich meine, es kommt ja erst dieses doomige Intro, dann wird es nach einer Minute erstmal ganz ruhig und man hört nur so sphärische Keyboard-Sounds.
Mhm.
Dann kommt halt der Gesang dazu. Ja, und eine Minute später wird halt richtig losgerammelt. Ne? Wird hier,
so wie wir es mögen.
So wie wir es mögen. Ne? Nach einer Minute wird richtig losgerammelt. Ne? Die Gitarren schreddern schön und ja.
Auch ein super Solo am Ende wieder.
Und ja, ich hab, also worum geht's? Also eine Stadt wird angegriffen.
Ja, Thema oder? Krieg.
Von einem Reiterheer wahrscheinlich.
Genau, und die werden niedergemacht.
Ja, also definitiv geht's um Krieg. Jetzt ist ja, jetzt, also man kann das Ganze so ein bisschen Conan-Fantasy-mäßig interpretieren.
Ja.
Aber man kann natürlich auch das auf irgendwelche historischen Schlachten münzen. Das ist wahrscheinlich einfach Interpretationssache. Ist ja Kunst sowieso, ne, Freunde?
Also der einzige Hinweis wären die Five-Horned Generals. Das habe ich jetzt nie noch mal irgendwie gegoogelt, ob man da was findet.
Ich auch nicht. Und auch mit den Feuergöttern, die erwähnt werden.
Stimmt.
Da hatte ich gehofft, da könntest du mir was dazu sagen. Was damit gemeint ist, wer damit gemeint ist, was damit auf sich hat. Ich weiß es nämlich nicht.
Keine Ahnung, aber es kann, also was ich mir vorstellen kann, weil hier immer wieder diese Streitwagen, also Chariots,
Ja.
besungen werden, wenn da eine berittene oder eine Kavallerie, also berittene Soldaten ankommen, die haben ja aufgrund ihrer Wucht eine vielfache Überlegenheit gegen Fußvolk. Und wenn die dann da eben angeritten kommen mit ihren Streitwagen, das ist natürlich auch ein entsprechendes beeindruckendes Bild, vielleicht auch gerade für eine Bevölkerung, die sowas nicht in der Art und
Naja,
Weise hat.
klar.
Und wenn dann da eben ja einer lenkt den Wagen, der andere kann Pfeile schießen, dem ist nicht viel entgegenzusetzen, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja. Also ich muss auch sagen, dass mich der Song doch irgendwie stellenweise an Manowar erinnert. Oder ich musste zumindest so auch an das, weiß ich nicht, an das Gods of War Album von Manowar denken oder so.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Ne? Also, und ich meine, Manowar sind ja auch einer der Haupteinflüsse bei Atlantian Codex. Sagen sie ja selber. Manowar, die frühen, oder wahrscheinlich mehr die, na, sag es doch mal, die epischen Teile von Bathory und Dio, ne? Dio ist der absolute Lieblingssänger von dem Herrn Becker.
Okay.
Ja. Was jetzt nicht heißt, dass das stilistisch vergleichbar ist, also der Gesang ja definitiv nicht, aber das sind halt so die drei Hauptinspirations- oder Vorbild-Bands für diese Band. Ja, und ich finde, es kommt ein bisschen durch in diesem Song, also zumindest Manowar. Ja.
Okay.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mag das Intro-Pop-Song nicht, aber wenn ich ihn weiterhöre, denke ich immer wieder, doch, der ist geil. Der gefällt mir. Ja.
Nächster Song.
Nächster Song.
The Innermost Light, Sensus Fidei. Der Sensus Fidei, das ist der Glaubenssinn, ein Begriff der römisch-katholischen Kirche und der Instinkt für die Wahrheit des Evangeliums, also quasi die Fähigkeit zu erkennen, ob etwas wirklich die Lehre Gottes ist. Also wie so ein Bauchgefühl für, ja, das ist jetzt hier das wahre Christentum, das ist richtig.
Ja, ist ja ein ziemlich kurzer Song. Also ist,
Ja, 3 Minuten
ich,
34.
ja, 3 Minuten 34. Und ich wollte gerade sagen, es ist im Prinzip ein Interlude. Dafür ist er zu lang für ein klassisches Interlude, aber in Proportion zu den anderen Songs. Ja, ist jedenfalls ein sehr ruhiger Song. Schön mit Männerchor.
Ich finde den Männerchor super. Ich muss an Knorkator denken bei dem Wort Männerchor immer. Egal. Ich finde, also das ist tatsächlich, würde ich fast sagen, mein Lieblingssong. Ich finde den wirklich schön. Die Stimme passt, dieser Chor passt. Und wahrscheinlich, ich nehme an, es ist Absicht. Da kommt eine Orgel und dann, also es klingt wie ein Manowar-Song. Und zwar von der, oh Mann, jetzt habe ich es mir nämlich nicht aufgeschrieben. Es steht nur Manowar-Song. Von der Triumph of Steel, Achilles Agony and Ecstasy in 8 Parts. Und da, gegen Ende, da ist auch so ein, du hast so ein Schlagzeug.
Ja, der Song ist ja auch so elends lang, ne?
Ja.
Den müsste ich mir nochmal anhören, damit ich da diesen Vergleich nachvollziehen kann.
Hector Sim.
Okay. Ja, werde ich machen. Werde ich nochmal reinhören. Aber klar, da kommt auch wieder Manowar, die ruhigen Manowar
Und
als Pate
gerade das
ins
Ende,
Spiel.
Entschuldige, ja, aber gerade das Ende auch mit der Orgel, die zu hören ist, ist super Crown and the Ring.
Okay.
Also, ich hoffe, es ist ein absichtlicher Tribute und ja.
Na, ich hab ja auch so ein paar, nämlich zwei Interviews mit Atlantian Codex beziehungsweise Mitgliedern von Atlantian Codex gelesen, und sie sagen auch ganz klar, in dem Album, da sind Elemente drin von Manowar und von Rainbow beziehungsweise Dio und so, und dass sie auch dass sie das aber auch eben ja als Hommage verwenden und dass das hoffentlich auch so verstanden wird.
Ja,
also es geht jetzt nicht darum, was eben zu plagiieren, sondern ja.
Nee, das Gefühl habe ich auch nicht gehabt. Ne, also da ist so viel Eigenes drin.
Tribut zu zollen, so. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Song. Ist auch einer meiner zwei Favoriten. Also, doch. Ja.
Was ich mich frage, ob die Band oder zumindest derjenige, der den Song geschrieben hat, christlich ist. Weil ich das Gefühl habe, zwischendurch kommen immer wieder so christliche Messages durch. Zum Thema Glauben.
Also die Band kommt halt aus Bayern.
Okay.
Und da sind ja im Zweifelsfall alle katholisch. Und in den, wenn ich mich richtig erinnere, ich will jetzt keine Scheiße erzählen, aber wenn ich mich richtig erinnere, hat er auch in den Interviews gesagt, also er will jetzt hier nicht irgendwie das Christentum großartig loben und so, aber ja, im Endeffekt hat Religion halt in der Welt und in der Geschichte immer eine besondere Stellung und Bedeutung gehabt und hat die immer noch. Und in Europa oder halt hier in Deutschland ist einfach das Christentum ja nun mal die wichtigste oder die prägendste Religion.
Ja.
Und ja, deswegen ist er auch der Meinung, man sollte jetzt weder das Christentum noch irgendeine andere Religion immer nur bashen, wie du so schön sagst.
Ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute Christen sind. Also mich interessiert es dann halt einfach. Und der persönliche Glaube ist auch was anderes als eine institutionalisierte Religion.
Ja, das hatten wir ja schon mehrfach.
Genau, also von daher. Ja, und was ich vielleicht noch sagen wollte zu dem Song, wir sind hier schon wieder so ein bisschen biblisch, weil in der letzten Strophe, aber King will come from his throne on maces.
Ja.
Das ist der Ararat, ein Vulkan in Ostanatolien, da soll die Arche gestrandet sein. Und dann gibt es den Bezug zu, wo ist er denn? Der Hero of a Thousand Faces.
Ja, was hat's damit auf sich?
Und zwar, das ist relativ interessant, weil wir ja auch darüber gesprochen haben, dass der Manuel Trummer vergleichende Kulturwissenschaften lehrt. Es gibt ein Buch, das heißt so, The Secret Hero of Thousand Faces, also der Heroes in Tausend Gestalten zu Deutsch, von Joseph Campbell. Und der hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts die Mühe gemacht, ganz umfassend Religionen auf ihre oder Mythen, also Kulturen auf ihre Mythen und Religion zu vergleichen und hat ein Modell herausgearbeitet von einer quasi weltweit verbreiteten, wie soll man es, von einem Archetypus des Helden, von quasi dem wie soll man das nennen, ein Abbild oder ein Musterbeispiel für Mythen in aller Welt, was ein Held so macht. Das ist blöd formuliert. Ich hätte es mir mal aufschreiben sollen. Er hat quasi eine Grundstruktur rausgearbeitet. Ja. Die Reise des Helden.
Die im Prinzip universell gültig ist.
Genau.
Egal, was für einer Religion jemand angehört.
Genau, und dass dieses Grundmuster einfach in allen Kulturen auftaucht. Also als Beispiel, der Held begibt sich auf eine Reise. Bei dieser Reise muss er durch die Unterwelt. Er muss Gefahren bekämpfen. Er kommt wieder mit etwas, was er aus dieser Unterwelt mitbringt. Was dann allerdings zum Nutzen seiner Landsmänner ist. So in etwa. Mhm. Und ganz viele andere Künstler, ich glaube auch George Lucas, die haben das verwendet in ihren Werken. Manche bewusst, manche unbewusst. Also es taucht immer wieder auf und das ist ziemlich faszinierend.
Ja, wisst ihr Bescheid. Einfach mal ein bisschen mehr lesen.
So, also, jedenfalls ein schöner Song.
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns mit diesem Song gerade so lange aufhalten. Aber gut.
Dreiviertelstunde schon, das wird eine lange Folge.
Kommen wir zum sechsten Track. A Secret Byzantinum. Numbered Ascend in the Stars. Und da haben wir es wieder. Dieser Song bezieht sich auf zwei Bücher von Mark Valentine und John Howard, die da heißen Secret Europe und Inner Europe. Ich kenne beide Bücher nicht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich kenne auch Mark Valentine nicht. Aber ja, was soll ich sagen? In dem Song geht's halt auch wieder um die Bevölkerung oder die Urbevölkerung von Europa. Sehe ich das richtig?
Könnte ich mir vorstellen. Also ich habe ein paar Begriffe nachgeguckt. Die Jamna-Kultur war eine osteuropäische Kultur der Kupferzeit und frühen Bronzezeit. Also es geht wieder um alte Kulturen.
Und wie die sich dann wahrscheinlich entwickelt haben, bis sie verschwunden sind, aber was sie für einen Eindruck oder für einen Einfluss auf nachfolgende Kulturen und Zeitalter hinterlassen haben. Irgendwie sowas wahrscheinlich, wa?
Ja, und also angeblich soll es darum gehen, dass die Kultur von Generation zu Generation weitergegeben wird von einem geheimen Kult oder irgendwas hatte ich gelesen.
Richtig.
Dass das im Geheimen diese Tradition weitergegeben worden ist.
Ja.
Also, hier wird es ja auch direkt gesagt, where there is knowledge, we will find a secret Byzantium. Byzanz, also Byzantium, das byzantinische Reich, das war die Osthälfte des Römischen Reiches. Irgendwie 395. Gefährliches Halbwissen, es tut mir leid. Also das Oströmische Reich einfach. Konstantinopel wurde auch Byzanz genannt, das war die Hauptstadt davon. Heute ist Konstantinopel Istanbul. Aber warum jetzt das Ganze ein geheimes Byzanz ist, erschließt sich mir nicht ganz.
Du müsstest wahrscheinlich diese Bücher gelesen haben.
Schätze ich mal.
Um das wenigstens einigermaßen nachvollziehen zu können. Ich nehme jetzt freiwillig auch hier den schwarzen Peter, weil ich habe Byzantinum oder Byzantinum gesagt. Das heißt natürlich Byzantium. Ich habe da ein N reingeschmuggelt, das ja nicht hingehört.
Gibt Schlimmeres. So. Also für mich ist dieser ganze Song irgendwie eine Kritik an der Moderne.
Ja, das denke ich auch.
Gibt hier auch eine Anspielung an den 11. September. Also ich werde nicht ganz schlau aus dem Song. Da ist echt eine Menge drin. Dann geht es um den Kybele- und Attis-Kult. Und Actus,
also, davon hast du natürlich schon gehört, ich nicht.
Ja. Nee, Leute, ich mache jetzt hier nicht noch ein Fass auf. Ich quatsche immer so viel in den ganzen Zusatzsachen. Es geht hier halt um Actus und das war ein heiliger Berg in Phrygien. Und in Phrygien gab es halt auch den Kybele- und Attis-Kult. Und Kybele wird oft als Magna Mater angesehen, als ganz ursprüngliche weibliche Gottheit. Und das kann man alles nachlesen.
Ich habe mal Kabale und Liebe gelesen.
Ja, ich auch. Oh Gott. Wir alle mussten Kabale und Liebe lesen.
Ich habe das Buch. Ich überlege aber gerade tatsächlich, ob ich das Buch gelesen habe oder ob ich es... Ich glaube, ich habe es nur als Hörbuch mal gehört.
Okay.
Gut.
Das ist also wirklich ein Beispiel für ganz schlimme Schulliteratur. Ich werde auch nie verstehen, warum das immer noch im Schulplan steht.
Jugend ohne Gott fand ich nicht schlecht. Das haben wir gelesen.
Nee, sagt mir nichts.
Kommen wir zum nächsten Song.
Wir haben überhaupt nichts musikalisch gesagt.
Haben wir nicht?
Also für mich ist es nämlich der Nervsong, muss ich so sagen, weil der so undifferenziert vor sich hinquillt. Es ist wirklich einfach schleppend und da passiert nicht viel. Und dafür ist er aber auch noch so lang. Und
stimmt, ja. Ja, das ist so einer, da verliere ich mich auch gedanklich immer, weil der mich nicht so catcht. Aber dafür ist der 7. Song, He Who Walks Behind the Years, mein Lieblingssong auf dem Album.
Das wusste ich schon.
Neben The Innermost Light, der aber halt komplett anders ist. Ne? Aber He Who Walks Behind the Years ist, was soll ich sagen? Manchmal höre ich den Song auch einfach 5-mal nacheinander.
Okay.
Weil er mir so gut gefällt. Ja, es beginnt erstmal mit ein bisschen Blitz und Donner, Gewitter, Sounds. Dann kommen Akustikgitarren und Gesang dazu. Und das Ganze, ja, steigert sich langsam. Wird immer, schwillt an. Und ja, geht dann doch bombastisch zu Werke. Letztendlich geht es inhaltlich um jemanden, der seinen Platz in der Welt und seine Bedeutung in derselbigen sucht. Oder der nach sich selbst sucht, oder?
Ja, was bleibt nach dem Tod?
Was für ein, ja, genau, was hinterlässt man?
Was überdauert von einem? Allgemein die Sinnsuche? Aber eben auch um Einsamkeit, also das ist jemand, der seinen Weg alleine geht.
Ja, der sich aber gleichzeitig fragt, was er für Spuren und für Eindruck Eindrücke und Erinnerungen hinterlässt. Und wahrscheinlich ist das auch wieder stellvertretend vielleicht für die ganze Menschheit oder die verschiedenen Kulturen.
Entweder das oder
wenn,
eben...
Wenn die dann wieder verschwinden und untergehen, was bleibt von denen? Aber natürlich kannst du es auch einfach ganz individuell auf dich beziehen. Beziehungsweise es, letztendlich ist es ja eine Einzelperson in dem Text, glaube ich. Der ja. Erzähler, der sich halt eben in Frage stellt und sein Tun und alles, was um ihn herum passiert und was bleibt davon. Und ist ein melancholischer Text, der zum Nachdenken anregt, aber also wenn ich den höre, ist es für mich immer so eine positive Melancholie. Also ich bin ja ein melancholischer Typ, ja, wer mich kennt, der weiß das. Und ich neige dann aber auch dazu, dass mich sowas traurig macht. In diesem Fall aber nicht. Ich höre es und ich finde irgendwie, das hat sowas, ja, weiß ich nicht. In irgendeiner Form hat es das was Motivierendes und was Bestärkendes, dass man letztendlich ja doch, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Vielleicht, dass man einfach seinen Weg gehen muss und tun muss, was man für richtig hält. Und du kannst ja eh keinen Einfluss drauf nehmen, wie viel dann davon nachher bleibt. Ja. Irgendwie sowas. Du weißt, es ist schwierig. Ich hab's schwer. Ich kann meine Gedanken schlecht in Worte fassen. Oh, die Frauen wissen's. Ja.
Aber interessant, dass du das so siehst, weil ich, also bei mir ist es genau andersrum. Mich macht da dann schon ein bisschen melancholisch. Weil, also ich finde, zum einen muss ich erstmal musikalisch sagen, hier funktioniert die Länge wunderbar, weil ich diese Abwechslung von Strophe, Refrain und aber eben auch dem Intro, dem Outro.
Der durchläuft verschiedene Phasen.
Ja, und das, also der wirklich Struktur und die sich über die ganze Länge eben abwechselt.
Ich mag ja Songs, die verschiedene Phasen durchlaufen. Ne, schon immer. Das Bohemian Rhapsody.
Ja, Stairway to Heaven von Led Zeppelin. Den magst du nicht?
Nee, mag ich nicht.
Child in Time von Deep Purple, auch grandios.
Ja.
In der Gadda da Vida von Iron Butterfly.
Einen
ganzen Rockklassiker.
Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding von Elton John. Und da guckt er nur. Mm.
Scheiße, nee, sagt mir nichts.
Ah, Kultur bei Nause.
Aber komm, wir waren gerade. Ne, egal.
Ja.
Nee, jedenfalls ist der Song, also der ist wirklich grandios. Ich weiß gar nicht. Ach so, genau, was ich noch sagen wollte, am Anfang gibt es eine Melodie, die mich mega an Nightwish erinnert, und zwar Come Cover Me.
Kenn ich nicht.
Das ist von der Wishmaster.
Dann kenne ich's doch. Hast du seit 20 Jahren nicht gehört, naja. Deswegen vergessen.
Beziehungsweise, das habe ich aber nicht selber rausgehört, das hat jemand bei YouTube geschrieben, Rising from Ruins von Judas Priest. So ein bisschen höre ich es auch, aber ich erinnere es wirklich mehr an Nightwish.
Von welchem Album ist das?
Von der Firepower.
Da, war das diese, die vor 3 Jahren oder so rauskam?
Schon so lange, ja, aber ja, die neueste.
Neu, ja.
Auch ein Mega-Album.
Habe ich einmal gehört, fand ich gut, habe dann aber entschieden, Painkiller reicht mir im Schrank. Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, He Who Walks Behind the Years ist mein absolutes Highlight auf dem Album, mein Lieblingssong von der Platte. Ja, Punkt. Anhören, Ausrufezeichen.
Aber wer ist denn der, der hinter den Jahren wandelt? He who walks behind the years.
Das ist die Frage, ne?
Also der hinter den Ähren wandelt? Ist aus einer Stephen King-Geschichte, aber ich habe auch keine Ahnung. Also ich habe drüber nachgedacht, aber vielleicht aber muss ich das...
Du bist zu keinem Ergebnis gekommen, oder was?
Nicht wirklich. Mich hat es automatisch so ein bisschen an Gottfried Benn, der Dunkle, erinnert. Gottfried Benn, der größte deutsche Dichter, noch nach Goethe. Nein, wirklich, der Mann war großartig. Auch wenn er politisch eine Menge Scheiße anfangs.
Ich musste zwischendurch auch, also einfach nur jetzt vom Titel her, musste ich an den letzten Film, beziehungsweise den unvollendeten Film, Die andere Seite des Windes denken von Orson Welles.
Das sagt mir nix.
Nee.
Also ich kenne Orson Welles, aber.
Und der hat halt die letzten, ich weiß es nicht, 20 Jahre lang, also seines Lebens, er hat halt in Interviews öfter gesagt, immer wenn er mit einem Film fertig ist, das ist für ihn das schlimmste Gefühl auf der Welt, weil er nicht weiß, was er machen soll.
Mhm.
Und er hat irgendwie über 20 Jahre lang oder so an dem Film Die andere Seite des Windes gearbeitet, immer wieder weitergeschrieben, umgeschrieben, weitergedreht, immer so zwischendurch. Und es gibt halt die, und bis zu seinem Tod war der Film halt unvollendet. Es gibt halt die Theorie, dass er an diesem Film immer weitergearbeitet hat, einfach damit er irgendwas hat, woran er weiterarbeiten kann. Dass er nie vorhatte, den fertig zu kriegen.
Ah, okay. Weißt du?
Daran muss ich nur denken bei dem Titel.
Das ist ein schönes Bild. Es gibt auch von James Kurz einen Roman, Die Inseln hinter dem Winde. Ein Kinderbuch oder ein Jugendbuch. Ja. Na gut.
Gut. Kommen wir zum achten Track. Spell of the Western Sea. Among Wolves and Thieves. Inspiriert von Georg Trakl, einem österreichischen Dichter des Expressionismus des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts mit starken Einflüssen des Symbolismus.
Trakl ist grandios. Trakl hat auch ein wunderbares Gedicht, Abendland. Das Album hier sollte ursprünglich mal Abendland heißen.
Absolut richtig.
Leiche Woge zerschellend am Strand der Nacht, fallende Sterne. Das ist ein ganz tolles Gedicht. Ich hätte es ja fast am Ende noch vorgelesen, wenn wir noch Zeit hätten.
Wir haben so viel Zeit, wie wir wollen.
Egal, jedenfalls, ja, es ist davon beeinflusst. Angeblich. Ist halt schwierig, weil, also, es ist ja ein englischer Text, aber der Inhalt kann ja davon beeinflusst sein. Wenn es vielleicht auch nicht von der Sprache her. Und Hölderlin kenne ich vom Namen und sicherlich auch ein paar Gedichte, aber...
Also inspiriert von Georg Trakl und Friedrich Hölderlin.
Okay.
Das müssen wir, ich habe Hölderlin noch nicht erwähnt, aber ja.
Noch nicht?
Nein, ich habe nur Trakl erwähnt. Hölderlin war ein deutscher Dichter des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Hölderlin, da kenne ich den Namen, aber ich kenne nichts von ihm. Und von Georg Trakl habe ich noch nie was gehört. Du offensichtlich schon.
Ja.
Ich lese ja nur Hermann Hesse.
Der ist auch gut, aber ich bin der Meinung, ab einem gewissen Alter lässt man Hesse hinter sich, weil sich Hesse immer mit dem Individuationsprozess auseinandergesetzt hat und immer wieder quasi Carl Gustav Jung aufgegriffen hat, bei dem er ja auch Patient war. Und irgendwann muss man, finde ich, diese Phase erreicht haben, wo man einen gewissen Punkt erreicht hat. Und irgendwie gab es für mich dann so, okay, ich hatte Hesse durch, alle Bücher, und dann irgendwie, oh, jetzt kann ich es nicht mehr lesen, so.
Und dann liest du nur noch Marquis de Sade.
Nein. Wenn ich heute Demian oder Steppenwolf lese, dann...
Demian war auch gut.
Die sind immer noch gut. Aber gerade der Demian, der ist original der Individuationsprozess. Anima-Projektion, dieser ganze Firlefanz. Und dann irgendwann bist du eigentlich, musst du das hinter dir lassen. So. Und dann kann ich jetzt noch sentimental zurückblicken, wenn ich das lese, aber es gibt mir jetzt keinen neuen Input. Und deswegen... Das ist jetzt voll off-topic. Aber es ist schön, dass wir uns mal...
Wünschst du dir eigentlich manchmal so die Schulzeit zurück? Ich meine, während man zur Schule musste, hat man ja keinen Bock gehabt. Aber so im Nachhinein...
Nein.
So mit Ü30 denkst du nicht manchmal so, ach, war das damals alles... Also du hattest natürlich deine Pubertätskacke. Aber im Endeffekt hattest du ja wenig Verantwortung. Du musstest deine Schule machen und sonst nichts.
Ich habe nicht eine Sekunde die Schulzeit mir zurückgewünscht. Ich hatte Freunde und ich hatte mit diesen Freunden Spaß. Aber sowohl der Zustand der Pubertät, dieses nicht wissen, wer man ist, an der Welt leiden, an sich selber leiden, ja, keine Macht haben über dein eigenes Leben, es war furchtbar. Es war ein ganz furchtbarer Zustand. Ich träume auch noch manchmal von der Schule. Nee, überhaupt nicht. Jetzt habe ich Kontrolle über mein Leben und das war damals nicht so. Du?
Also psychisch hatte ich damals auch überhaupt keine Kontrolle. Um nicht zu sagen, da ging es mir jahrelang nicht so gut. Aber na, eigentlich ist es schon besser jetzt so, wie es jetzt ist. Aber wie gesagt, manchmal wünscht man sich so diese Verantwortungslosigkeit zurück. Und diese, ja, du hast halt weniger Pflichten, solange du zur Schule gehst.
An sich hast du damit recht, aber wenn du jede Woche, jeden Tag damit zubringst. Ich war auf dem Gymnasium.
Ja, ich auch.
Und ich habe echt mit Mathe, Physik, Chemie und Latein gekämpft.
Ja, ich
und,
auch.
Und das war wirklich ein Vier-Fronten-Krieg.
Mathe, Physik, Chemie.
Latein. Und da war dann nicht mehr viel Zeit.
Bei mir war es dann noch Bio.
Also aus heutiger Sicht hätte ich eine Realschule besuchen sollen vielleicht oder die Naturwissenschaften vorher abwählen. Aber da war nicht so viel mit unbekümmerte Jugend. Ja, ich hatte weniger Verantwortung und mir wurde viel abgenommen, wo ich auch sehr dankbar für bin, dass ich mich auf die Schule konzentrieren konnte, aber Nee, du. Oh, und dann unglücklich verliebt sein. Gott, hab ich gelitten.
Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das Romantiker wie wir, die neigen halt zu sowas.
Ja, ich habe mich volle Möhre in Demian wiedergefunden damals. Von Hermann Hesse, also.
Gut, also jetzt mal back to topic. Spell of the Western Sea. Da geht's auch wieder um Spiritualität, Heimatsuche und Außenseitertum.
Und das Thema vom vorherigen Song wird nochmal aufgegriffen, schon, ne?
Ja. Um nicht zu sagen, vielleicht nochmal abgeschlossen, weil das geht nur anderthalb Minuten. Das ist jetzt wirklich ein Interlude, würde ich sagen.
Ja.
Ne? So. Neunter Track.
Es ist aber, möchte ich nur ganz kurz sagen, einfach lyrisch sehr, sehr schön.
Das ganze Album ist lyrisch sehr schön.
Ja, aber hier speziell, finde ich.
Okay. Ja, aber dieser Song ganz besonders. So, neunter Track, The Course of Empire. All Thrones in Earth and Heaven. Also der Titeltrack plus Untertitel. Mit fast 11 Minuten auch der längste Song. Und ja, das ist wieder ein Brett.
Ein fetter Einstieg auf alle Fälle. Ja, es war richtig so, bam, dann ein Solo.
Ja.
Ist ein gutes Lied. Minimal zu lang. Aber gefällt mir auch.
Was ist dir minimal zu lang?
Ja.
10 Minuten hättest du besser gefunden statt 11.
Naja, die Struktur, ich hab das ist, irgendwann klingt's aus und geht dann nochmal los. Und, ja. Hätte man vielleicht auch kürzen können, aber...
Hätte Fahrradkette.
Das ist absolut subjektiv, das ist keine objektive Äußerung. Das
ist immer so.
Ja, nee, aber ich meine, wenn wir über so ein Album sprechen, es gibt ja durchaus Sachen, die man irgendwie objektiv feststellen kann, und es gibt einfach Geschmackssachen. Und für mich ist es halt der Geschmack, dass mir der Song zu lang ist. Für andere ist er nicht lang genug.
Ja, ja, also für mich gibt's auch so die drei Säulen von dem Album sind halt People of the Moon, He Who Walks Behind the Years und dann der Titeltrack, so. Mhm. Für mich ganz persönlich. Ja. Inhaltlich geht's, glaube ich, wieder darum, dass die Menschheit sich im Laufe der Jahrtausende halt zivilisiert und immer weiterentwickelt hat. Vielleicht auch erst auf eine gute, positive Art und Weise, durch Bildung, Wissenschaft, was weiß ich was. Und dann irgendwann wurde wahrscheinlich so ein gewisser Punkt überschritten, wo es dann too much war und sich vielleicht dann auch in eine falsche Richtung entwickelt hat. So, und jetzt, also es ist, glaube ich, auch so eine Kritik. Also, oder vielleicht kann man es auch als Kritik an der heutigen Gesellschaft und ja, Weltentwicklung sehen. Dieser schnelllebigen Zeit, wo sich viel zu schnell viel zu viel verändert und eigentlich nichts wirklich Bestand hat.
Exakt, ja, also ich muss bei dem ganzen Album so ein bisschen an Untergang des Abendlandes, der Untergang des Abendlandes denken, von Oswald Spengler.
Kenn ich nicht.
Der hat auch 1922 hat er das geschrieben und versucht, wie soll ich sagen, Geschichte wiederholt sich immer wieder. Es gibt immer ein bestimmtes Schema, wie Königreiche, Zivilisationen aufsteigen und dann irgendwann eine Phase der Dekadenz einsetzt und ein Abstieg. Und daran erinnert mich auch vor allem der Song hier. Ich glaube, es geht auch ganz volle Möhre um einen Rechtsruck in Europa. Das wird hier angekreidet. Also, as gold turns into brown, the autumn of an era. Und dann auch später im Text, ich habe jetzt hier nicht alles notiert, aber da gibt's immer wieder so Stellen, die man so interpretieren könnte, finde ich.
Okay, ist mir nicht aufgefallen.
Und die Band selber positioniert sich ja auch als antifaschistisch und links, glaube ich. Das habe ich jedenfalls irgendwo gelesen. Und könnte ich mir natürlich vorstellen, dass hier politisch mal ein bisschen Stellung bezogen wird.
Ja, möglich. Wobei sie ja auch immer betonen, es ist ihnen ganz wichtig, dass sie jetzt weder von links noch von rechts sozusagen für sich vereinnahmt werden. Mhm. Ne? So wie ich das ja, ich sehe das ja auch so. Ne? Am besten bist du musst schon deinen Standpunkt haben und so weiter, aber darfst dich nicht vereinnahmen lassen.
Nee, ist richtig. Aber wenn hier unterschwellig eben, ich nenne es jetzt mal unterschwellig, schon Kritik daran geäußert wird, was ja momentan einfach abgeht in der Welt.
Ja.
Es gibt immer mehr Diktatoren, immer mehr Autokratien. Die Leute sind alle so blöd und wünschen sich starke Führer,
weil
Chaos in der Welt herrscht und viele Menschen glauben, wenn einer sagt, wo es lang geht, wäre das besser, ja, in Österreich. Olle Kurz.
Hm.
Naja, geht eine Menge Scheiße in der Welt gerade ab und
auf jeden Fall wird hier meiner Meinung nach auch nochmal so das Konzept des Albums nochmal zusammengefasst. halt, ist ja auch der Titeltrack. Aber zum Beispiel, er singt ja auch dann Empires Rise, Empires Fall, The Moral of All Human Tales. Cities shall crumble and all towers will break under the triumphant fist of time. Also letztendlich auch Imperien steigen auf und Imperien fallen. Das ist die Moral von allen Menschengeschichten. Städte werden zerbröckeln und alle Türme brechen unter der triumphalen Faust der Zeit. Was ich am Anfang schon meinte, letztendlich hat ja, egal wie lange irgendwas überdauert und anhält, irgendwann ist es vorbei. Irgendwann ist der Punkt erreicht, dann geht es unter. Die Zivilisation, das Reich, die Dinosaurier, wie auch immer, völlig egal. Und dann kommt was Neues. Du kannst es nicht ändern. Also du kannst vielleicht im weitesten Sinne beeinflussen, wie sich danach das weiterentwickelt. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, dann ja, ist es für die eine Zivilisation vorbei und dann kommt halt die nächste. Wenn denn nicht die Erde explodiert, implodiert oder von Kometen getroffen wird.
Ganz genau. Ja. Ewige Wiederkunft.
Ja. Der Kreislauf.
Der Circle of Life.
Alles.
Können wir bitte jetzt ein Löwenjunges über eine Klippe halten?
Mache ich gerade.
Sehr gut. Ich zerschlage eine Kokosnuss und schmier dem Löwenjungen dann mit Farbe ein Symbol auf die Stirn.
Wo kommt die Farbe her?
Die habe ich angerührt mit Pigmenten aus der Erde.
Okay.
Ich hatte noch so eine Frucht an meinem Stab hängen, mit dem ich immer durch die Bäume gehüpft bin.
Ja. Jetzt wird's aber wieder albern.
Ja, die letzte Zeile, The Great Wars are yet to come. Wars are yet to come.
Ist was ist die letzte Zeile bitte nochmal?
The Great Wars are. Das schneiden wir bitte.
Ja.
The Great Wars are yet to come.
Okay.
Ist ja auch nicht so ein schöner Ausblick.
Nee. Denn man sieht's ja hier gerade auf der Welt, wie sich es an allen Ecken zuspitzt und überall brennt.
Was ich eben schon angesprochen habe. Und Kriege um Rohstoffe werden kommen. Sand wird knapp. Das glaubt man nicht. Überall ist Sand, aber der ganze Meeressand, den kannst du nicht zum Bauen verwenden.
Ich wollte es gerade sagen, es kommt ja auf die Art des Sandes an. Ich habe da letztes Jahr schon mal irgendwie eine Doku drüber gesehen.
Die graben die Strände in Australien ab, damit sie dann im Nahen Osten da in ihre Hochhäuser bauen können.
Mhm. Weil Sand ist nicht gleich Sand, liebe Kinder.
Trinkwasser wird auch knapp werden. Am Ende hat nur noch Nestle Trinkwasser. Macht alles keinen Spaß.
Also wandern wir alle nach Norwegen aus, denn da kann man das Gletscherwasser direkt so trinken.
Norwegen reicht nicht für alle. Aber wir haben.
Aber wir beide mit unseren vier Frauen.
Okay. Und wir haben ja immer noch den musikalischen Eskapismus. Von daher.
Lass den Kopf nicht hängen. Ja, das ist der Titeltrack. Großartiger, geiler Song. Fast 11 Minuten, somit auch der längste Song. Ja, der im Prinzip das ganze Konzept des Albums auch nochmal zusammenfasst. Und dann kommt halt noch das Outro. Die Welt von gestern. In Klammern Abendland, so wie das Album ja ursprünglich heißen sollte.
Stimmt. Stimmt, aber ist kein Gedicht von Trakl, sondern aus dem
Buch Vor dem Fest von Sascha Stanisic.
Du hast jetzt Buch gesagt, ist das ein Roman, sind das Kurzgeschichten? Aber egal.
Das ist ein Roman.
Ist ein Roman, okay.
Den habe ich nicht gelesen, aber, aber im Schrank.
Ah, cool.
Ja, ich zeige gerade mit dem Daumen in Richtung Flur, weil da im Bücherregal steht das Buch. Ah. Aber ich habe es nicht gelesen bis heute.
Würde mich mal interessieren.
Kann ich dir vielleicht mal leihen.
Ja, und der Autor hat es selbst eingesprochen.
Er hat es selbst eingesprochen, beziehungsweise das ist gesampelt aus dem Hörbuch, das der Autor selbst eingesprochen hat. Denn einer hier aus der Band, der hat auch einen Hörbuchverlag und hat darüber, also der hat das Buch nicht rausgebracht, aber darüber hat er irgendwie über Connections, über Kontakte das geklärt, rechtlich und so weiter. Und dann haben die das halt aus dem Hörbuch gesampelt für dieses Outro.
Cool, okay.
Ein Hörbuchverlag oder Hörspielverlag? Ich glaube Hörbuchverlag.
Ja, Hörbuch. Ne? Hörspiele sind ja mehrere Menschen.
Ich meine, was der hier aus der Band für einen Verlag hat, ein Hörbuch oder ein Hörspiel.
Ach so, okay. Ja, aber das, was eingesprochen wurde, ist ja dann ein Hörbuch und kein Hörspiel, weil bei einem Hörspiel mehrere Akteure zusammen.
Das
ist
richtig.
Okay, wollte ich nur klarstellen.
Ja. Lirum Larum. Die Frauen da draußen hassen es, wenn ich Lirum Larum sage.
Wieso?
Also schon zwei Frauen haben mir das gesagt. Ja, weil
du sagst es oft, aber ich finde es irgendwie so eine eigene Eigenmarke von dir.
Ja, die hassen das, weil ich für die, in deren Kopf müsste es Lirum Larum Löffelstiel heißen und dann ist das immer so unvollständig,
wenn ich da verstehe.
Lirum Larum. Ne? Das ist wie vorm Abspritzen rausziehen. Das ist unvollständig.
Ich habe noch mal die letzte Strophe überflogen und möchte jetzt hier nicht mit so einem ganz negativen raus, weil es heißt ja nicht nur The Great Wars Are Yet To Come, sondern vorher noch Raise Proudly the Torch of Enlightenment's Triumph. Also erhebt stolz die Fackeln des Triumphs der Erleuchtung, beziehungsweise Enlightenment war auch die Renaissance. Was ja eine Aufforderung ist, dass die intelligenten, weltoffenen Menschen sich zu erkennen geben und auch was tun gegen die Dinge, die in der Welt passieren. Und das heißt, ihr da draußen, Plattis, hoffe ich mal.
Ne? Positioniert euch richtig.
Tut was.
Ihr lebt in diesem Land.
Na, vor allem lebt ihr in dieser Welt.
Absolut richtig.
Scheiße, sind wir deep heute, ey.
Sind wir?
Ich find schon, war.
Und das ohne Alkohol, wa?
Absolut. Und siehst du, das ist mein Lirum Larum. Ich sag's ständig absolut. Und ich werde nicht von irgendwelchem Wodka gesponsert.
Noch nicht. Ja, liebe Freunde der gehobenen kulturanthropologischen Unterhaltung, wir kommen damit zum Ende. Was war denn dein Album der Woche?
Hahn, Breathing the Void.
Was ist das?
Das ist eine Black-Metal-Band aus der Schweiz. Das Album ist, glaube ich, von diesem Jahr. Und ja, es ist Black-Metal, es ist gut. Hört es euch an.
Ich habe diese Woche zwei Alben der Woche. Das eine ist They Ride Along von Hackziesser. Das ist auch mehr oder weniger Black Metal aus, lass mich nicht lügen, aus Österreich. Auch so ein bisschen black'n'rollig. Aber daneben auch Niggas for Life von NWA.
Okay.
Einfach mal, ich bin ja so ein genreübergreifender Typ.
Ich auch. Ich höre zurzeit allerdings durch dich, weil du mir immer welche Sachen empfiehlst, sehr viel Black Metal. Wobei ich gerade heute Nacht davon geträumt habe, dass ich in einem Techno-Club war. Ich hätte wieder so Bock mal drauf. Kennst du das, dieses Gefühl, man hat noch ganz viel zu sagen, aber wir haben jetzt so lange gesprochen, dass ich so ein bisschen...
Du hast mundfusselig geredet.
Ja, und neblig im Kopf irgendwie.
Das Hirn ist Matsch.
Ja.
Da haben wir nur eine Folge gemacht.
Und wirklich kein Alkohol heute.
Noch nicht. Aber wir trinken jetzt, glaube ich, mal zum Feierabend einen Schnapper.
Denke ich noch drüber nach. Ich habe vorhin gepumpt.
Stimmt.
In meinem eigenen Home-Gym.
Ja, wir können auch noch ein alkoholfreies Bier trinken.
Oder so.
Machen wir das. Supi, also, in diesem Sinne haben wir es mal wieder hinter uns gebracht. Kein Morgen mehr hat eine neue, naja, vielleicht nicht Lieblingsband, aber eine neue Band für sich entdeckt. Ich kann nur sagen, hört euch dieses Album an, The Cause of Empire. Das beste Metal-Album seit Holy Diver. In diesem Sinne.
Ja, gebt dem Album eine Chance, auch wenn ich niemals ein Fan werden werde.
Werden werde?
Werden werde. Aber ich habe mich mit auseinandergesetzt.
Kennst du den Film Goodfellas?
Bin mir gerade nicht sicher.
Drei Jahrzehnte in der Mafia von Martin Scorsese?
Nein.
Kennst du nicht?
Also vom Titel her jetzt, aber...
Da gibt's Johnny Two Times. Das ist so ein Mafioso. Den nennen die so, weil der alles zweimal sagt.
Der sagt alles zweimal.
Ich geh jetzt mal die Zeitung holen.
Cool, okay.
Zum Beispiel. Ich gebe dir mal die DVD mit.
Macht so. Ja, also. Jedenfalls, manchen Alben muss man aber auch einfach eine Chance geben und die brauchen Zeit, um sich zu entfalten. Also, was mein Curse of Empire war, Curse of Empire wird hoffentlich dein A Night at the Opera von Blind Guardian. Dann darfst du dich auch 20 Mal mit hinsetzen.
Und ich sag mal so, wenn du dieses Album, also sprechen wir einfach über dieses Album in 20 Jahren nochmal. Vielleicht ist es ja bis dahin gereift.
Das ist gut möglich.
Dass du dann sagst, ja.
Na und vor allem, ich sehe es jetzt nicht als verschwendete Zeit. Ich habe nur wirklich eine Menge Zeit investiert und habe jetzt ein differenziertes Bild und kann jetzt mitreden. Und ihr auch.
Ja, also hört das Album, lest alle Bücher, auf die da Bezug genommen wird. Und wenn ihr die Chance habt, Atlantic Codex mal live zu sehen, guckt es euch an. Das kommt nicht oft vor. denn die haben ja auch alle noch normale Jobs und hätten sich fast aufgelöst vor diesem Album. Und wahrscheinlich wird es kein weiteres Album geben. Wobei sie das wohl nach jedem Album gesagt haben, aber wer weiß, abwarten.
Eben, so ein Künstler will irgendwann wieder was machen.
Ja. Ich hasse auch Leute, die dann ihre Karriere beenden und dann aber wiederkommen.
Ach, wie Manowar.
Am besten 5-mal.
Ja, wie Manowar.
Oder hier Howard Carpendale oder Hansi Hinterseher ist, glaube ich, auch so ein, oder Roland Kaiser.
Ja.
Die immer dann ihr Karriereende verkünden und dann, ach doch, noch eine Tour, komm, noch ein, das machen die dann 15 Jahre lang.
Ja, wie Manowar.
Ja.
Platties, bleibt uns treu.
Genau.
Und abschalten. Plapperei.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.